Das Leben als Spiel. Vom amerikanischen Psychologen Alan Watts stammt der Aphorismus, das Leben sei ein Spiel, dessen Spielregel Nummer 1 lautet: Das ist kein Spiel, das ist todernst. Und Lane hatte offensichtlich Ähnliches im Sinn, als er in seinen Knoten schrieb: Sie spielen ein Spiel. Sie spielen damit, kein Spiel zu spielen. Zeige ich Ihnen, dass Sie spielen, dann breche ich die Regeln und Sie werden mich bestrafen. An mehreren Stellen unseres Leitfadens war bereits davon die Rede, dass eine der Grundvoraussetzungen für erfolgreiche Unglücklichkeit darin besteht, dass man die rechte Hand nicht wissen lässt, was die linke tut. Auf diese Weise spielt man Watts oder Lanes Spiel mit sich selbst. Das sind keine müßigen Fantasien. Seit langer Zeit beschäftigt sich sogar ein Zweig der höheren Mathematik, nämlich die Spieltheorie, mit diesen oder ähnlichen Problemen. Aus diesem Gebiet wollen wir uns unsere letzte Inspiration holen. Wie man sich denken kann, hat der Begriff des Spiels für die Mathematiker keine kindlich-spielerische Bedeutung. Für sie handelt es sich vielmehr um einen begrifflichen Rahmen, in dem ganz bestimmte Regeln gelten, die ihrerseits das bestmögliche Spielverhalten bestimmen. Es versteht sich von selbst, dass man je nach Verständnis und folgerichtiger Anwendung der Regeln die eigenen Gewinnchancen optimalisieren kann. Von grundsätzlicher Wichtigkeit, auch für unser Anliegen, ist dabei die Unterscheidung zwischen Nullsummen- und Nicht-Nullsummenspielen. Besehen wir uns zuerst die Klasse der Nullsummenspiele. Sie enthält alle jene zahllosen Spiele, in denen der Verlust des einen Spielers den Gewinn des anderen darstellt. Gewinn und Verlust belaufen sich daher zusammengezählt immer auf Null. Jede einfache Wette beruht auf diesem Prinzip. Dass es darüber hinaus viel kompliziertere Spiele dieser Art gibt, soll uns hier nicht beschäftigen. Nicht-Nullsummenspiele sind dagegen, wie schon der Name besagt, Spiele, in denen Gewinn und Verlust sich eben nicht ausgleichen. Das bedeutet, dass die Summe von Gewinn und Verlust über oder unter Null liegen kann. In anderen Worten, in einem solchen Spiel können beide, beziehungsweise wenn mehr als zwei Spieler beteiligt sind, alle Spieler gewinnen oder verlieren. Nur auf den ersten Blick scheint das unklar. Aber dann kommen uns sofort Beispiele in den Sinn, etwa ein Streik. Da verlieren meist beide Spieler, die Betriebsführung und die Belegschaft. Denn obwohl im weiteren Verlauf sich aus der Kontroverse ein endgültiger Vorteil für die eine oder die andere Partei ergeben kann, muss es keineswegs zutreffen, dass Verlust und Gewinn gleich Null sind. Stellen wir uns nun aber zusätzlich vor, dass die durch den Streik verursachten Produktionsausfälle einem Konkurrenzunternehmen insofern sehr zugutekommen, als jenes nun bedeutend mehr eigene Produkte verkaufen kann als zuvor. Insofern haben wir es dann doch mit einer Art Nullsummenspiel zu tun, denn es könnte sich nun durchaus die Situation ergeben, dass die streikbedingten Verluste des ersten Unternehmens dem dadurch bewirkten Gewinn der zweiten Firma entsprechen. Diese Zeche aber bezahlen Management und Arbeiterschaft des ersten Unternehmens, da sie beide zu Verlierern wurden. Bringen wir nun diese Problematik von den abstrakten Gefilden der Mathematik oder den kollektiven Scharmützeln zwischen Management und Gewerkschaften auf die Ebene menschlicher Beziehungen herunter. Ist eine Partnerbeziehung ein Nullsummen- oder ein Nicht-Nullsummenspiel? Um das zu beantworten, müssen wir uns fragen, ob es zutrifft, dass da die Verluste des einen Partners dem Gewinn des anderen entsprechen. Und hier scheiden sich die Geister. Der Gewinn zum Beispiel, der im eigenen Recht haben und dem Nachweis des Irrtums, dem Verlust des Partners liegt, lässt sich durchaus als Nullsummenspiel auffassen. Und viele Beziehungen sind es auch. Um sie dazu zu machen, genügt es, wenn einer der beiden eben das Leben als Nullsummenspiel sieht, das nur die Alternative zwischen Gewinn und Verlust offen lässt. Alles Weitere ergibt sich zwanglos, auch wenn die Philosophie des anderen zunächst nicht dahingehend ausgerichtet war. Man spiele also Nullsumme auf der Beziehungsebene. Und man kann sich darauf verlassen, dass die Dinge auf der Objektebene langsam aber sicher zum Teufel gehen. Was Nullsummenspieler nämlich leicht übersehen, verbissen, wie sie in die Idee des Gewinnens und gegenseitigen Übertrumpfens sind, ist der große Gegenspieler, der nur scheinbar lachende Dritte, das Leben. Demgegenüber beide verlieren. Warum fällt es uns bloß so schwer einzusehen, dass das Leben ein Nicht-Nullsummenspiel ist. Dass man daher gemeinsam gewinnen kann, sobald man nicht mehr davon besessen ist, den anderen besiegen zu müssen, um nicht besiegt zu werden. Und für den routinierten Nullsummenspieler ganz unfasslich, dass man sogar mit dem großen Gegenspieler, dem Leben, in Harmonie leben kann. Aber ich stelle schon wieder rhetorische Fragen, auf die schon Nietzsche eine Antwort zu geben versuchte, als er in Jenseits von Gut und Böse behauptete, Wahnsinn bei Individuen sei selten, aber in Gruppen, Nationen und Epochen sei er die Regel. Doch warum sollten wir gewöhnlichen Sterblichen weiser sein als die ungleich mächtigere Nullsummenspieler, zum Beispiel die Politiker, Patrioten, Ideologen oder gar die Supermächte? Nur feste Truff, viel Feind, viel Ehr und wenn alles in Scherben fällt.